Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zu der bereits 22. Folge vom Game Changer Fußball Podcast. Schön, habt ihr auch heute wieder eingeschaltet. Heute für euch eine neue Konstellation, nämlich mit dem Linus und mir, dem Till. Ciao, Linus.
Salut, Till. Freut mich.
Ja, wir haben wieder einiges zum Besprechen. Die Schweizer Nazi von den Frauen hat ein bisschen Dämpfer einstecken müssen. Es gibt eine volle Runde in der Credit Suisse Super League zum Besprechen. Und wenn die Zeit langt, gab es auch im internationalen Fußball etwas zum Diskutieren. Wo wollen wir anfangen?
Ja, machen wir es doch gerade so, wie du das mal eingeleitet hast, dass wir mit der Schweizer Frauennazi starten. Die haben gegen Deutschland 6-0 verloren. Das ist doch, wie du es gesagt hast, recht ein Dämpfer nach dem Sieg gegen Frankreich und dem Unentschieden gegen Australien, die letzten beiden Testspiele. Um es schnell ein bisschen einordnen, bevor wir wirklich aufs Spiel eingehen, die Schweiz ist momentan auf Rang 25 von der FIFA-Weltrangliste klassiert. Australien auf Rang 15. Frankreich auf dem 10. Platz, wobei die bis vor kurzem noch, glaube auf dem 2. gesehen sind. Und jetzt in Deutschland auf Rang 4. Einfach zum das ein bisschen einordnen, oder? Das sind wirklich Top-Teams, gegen die man jetzt hier testet. Und ich glaube, dann ist es wie halt ein Stück weit mutig und man läuft dann ein bisschen Gefahr, dass man dann halt mal in ein bisschen höhere Niederlage auch reinlaufen kann.
Also eigentlich mit der klassischen Milchbüchli-Rechnung sind wir ungefähr die 8. beste Mannschaft, wenn wir die 10. schlagen und gegen die 4. verlieren.
Ja, müsste man sich etwa dort in der Mitte einordnen. Jetzt spielt man noch gegen England, auf das können wir dann nachher noch sprechen. Die sind auf dem 2. Rang jetzt. Und dann können wir vielleicht die Milchbüchli-Rechnung noch komplettieren.
Ja, also ich glaube, wir haben ja auch schon gesagt, bevor man gegen Frankreich gespielt hat, dass sich ja die Trainerin grosse Gegner ausgesucht hat mit Frankreich, Deutschland und England, um ja, genau mal die Prüfsteine haben vor der EM im nächsten Sommer. Jetzt ist es einmal gut gelaufen, jetzt einmal ein bisschen weniger. Bist du der Meinung, dass es trotzdem ein guter Entscheid war, gegen so Gegner reinzutesten?
Also ich begrüße es in erster Linie deswegen, weil man wird an diesem Turnier gegen Top-Teams spielen und entweder man ist bereit für das oder nicht. Und ich glaube, es ist auch amigs wichtig, dass man so ein bisschen Limitierungen aufgezeigt bekommt. Ich glaube, eine Limitierung, die man jetzt gesehen hat, ist, dass das Kader einfach nicht ganz die Breite hat, um jetzt so gewichtige Ausfälle wie das mal einfach können zu kompensieren.
Muss man, will ich auch, oder hätten wir sicher auch noch angesprochen, ich glaube, dürfen wir nicht verschwiegen mit Lia Walti, mit der Luana Bühler, mit der Geraldine Reuteler, mit der Naomi Lüe und kurzfristig noch Ramona Bachmann, sind 5 Spielerinnen ausgefallen, die gegen Frankreich alle von Anfang an gespielt haben. Also das ist schon, kann man schon von einer deutlichen Schwäche reden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, gerade im Team wie der Schweizer Nazi fehlt dann einfach Breite, um das können wirklich auffangen. Was aber schön war, in meinen Augen, ist wirklich, dass auf die Stimmung trotzdem positiv geblieben ist. Also man hat ja wieder Zuschauerrekord, glaube ich, geknackt gehabt.
Ich glaube, ein oder 2'000 weniger nur wie im Zürcher Derby dann. Es hat ja vielleicht auch noch andere Gründe gehabt, kommen wir nachher dazu, aber schöne Zahl.
Mega, mega. Und auch die Stimmung während dem Spiel, oder? Also vor allem habe ich das Gefühl gehabt, wo man in der 2. Hälfte wirklich in Rücklage geraten ist, hat das Publikum wirklich nochmal versucht, so zu zeigen, hey, wir sind da, wir lassen das Team nicht im Stich. Und das finde ich ist einfach auch wichtig so für den Rest von dieser Vorkampagne auf das Turnier an.
Ja, und ich glaube auch, also du sagst es zwar speziell in der 2. Hälfte, was dann sportlich nicht mehr so gut war, ist die Unterstützung gross gewesen. Rein spielerisch habe ich die 1. Hälfte, also vor allem den Start, eigentlich auch noch sportlich recht gut gefunden. Also Deutschland ist eben, man hat sich so einen Gegner ausgewählt, der natürlich ihre Qualität hat, hat enorm hoch gepresst und mit dem ist eigentlich die Schweiz, die ja ein bisschen defensiver so gespielt hat, also fast eigentlich Fünferkette, ist gut mit dem, hat gut können mit dem umgehen und hat auch die Räume dann ausgenutzt, leider einfach zu wenig gemacht. Das haben sie nach dem Spiel ja auch gesagt, alle. Wenn dort dann die Schweiz könnte in Führung gehen durch die Chance. Ja, wer weiß, ob es ein anderer Match ist, aber den Start habe ich eigentlich gut gefunden.
Also es wird sicher ein anderer Match, würde ich sagen. Also gerade wenn dort der Alicia Lehmann den Ball ein bisschen besser mitnehmen kann, dort wäre der Platz da gewesen. Das ist genau so eine Situation, die du angesprochen hast, wo man das Pressing eigentlich überspielen können, oder? Eine Reihe direkt überspielen, schnell in die Tiefe. Und ja, also wenn sie da mitnehmen, läuft sie aufs Goal. Später gibt es noch eine Situation, wo der Ball quer in die Mitte gelegt wird und halt die Laufwege nicht ganz passt haben. Aber ja, wenn man die Möglichkeiten nutzt, dann gibt es garantiert ein anderes Spiel.
Ja, ich glaube, dann in der zweiten Halbzeit ist das dann ein bisschen weniger der Fall gewesen. Eben auch offensiv ist dort nicht mehr viel gekommen. Und defensiv, ich glaube, das ist jetzt wo uns aufgefallen ist, dass man vor allem auf die Flanke halt sehr Mühe gehabt hat. Also schlussendlich, wenn es mir recht ist, passieren alle Goal eigentlich ziemlich gleich. Also es sind, glaube ich, 3 oder 4 Kopfball drunter und sonst sind es auch eigentlich Flanken von der Seite, sei es hoch oder flach, Direktabnahme, also in der Mitte. Ja, muss man das schon besser verteidigen, eigentlich bei den meisten Goal, wenn nicht sogar allen.
Ja, beim 2-0 habe ich noch gefunden, das war auch wirklich einfach Qualität von den Deutschen. Also der Ball kommt mega scharf in die Mitte, dann wird er direkt genommen, eigentlich fast blind. Und ja, also das finde ich kann dann auch passieren. Wenn ich dann aber das 3-0 anschaue, also das ist einfach viel zu passiv. Man ist zu wenig eng bei den Leuten, man geht zu wenig aktiv in den Zweikampf und das hat sich dann eigentlich so ein bisschen für den Rest dann auch durchgezogen. Also man muss halt Deckungsarbeit leisten im 16 und sonst scheppert es halt auf diesem Niveau. Und das hat man ganz klar gesehen.
Ja, ich glaube, das ist gerade der wichtige Punkt zum Schluss. Ich meine, klar, die Flanken sind natürlich auch stark reingespielt. Aber ja, ob man das dann beim 6. Goal immer noch nicht quasi nicht gecheckt hat oder so, dass man da vielleicht ein bisschen auf der Seite Räume enger zumachen, aber vor allem in der Mitte vielleicht enger decken, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist für mich zumindest, dass die Vorfreude gross bleibt. Ich glaube, das würde sich auch nicht ändern, um vielleicht noch schnell einen Tag vorher zu schauen. Also morgen spielt die Schweiz gegen England in Sheffield auswärts, auch ein sehr starker Gegner. Und ich glaube, das würde sich auch nicht ändern, die Vorfreude, wenn man jetzt hier nochmal eine höhere Niederlage einstecken, solange es eben, wie ich auch in diesem Spiel das Gefühl gegen Deutschland noch Sachen gibt, die man mitnehmen kann, die durchaus gut gelaufen sind. So ist es gleich.
Ja, ich würde glaube in die ähnliche Richtung gehen. Was ich jetzt wirklich gespannt bin drauf, ist, wie Pia Sundhage die Mannschaft einstellt auf das Spiel. Oder was für Lehren man jetzt daraus zieht. Oder? Es ist nur ein paar Tage, wo man sich jetzt vorbereiten kann auf das nächste Team. Vielleicht ist das auch ein Faktor beim Gegner, oder? Wo man jetzt ein bisschen die Schweizer Nazi hat können ein bisschen analysieren nach dieser Pause, nach den letzten beiden Matchen, oder? Wo man ja schon ein bisschen neue Sachen probiert hat, Systemumstellung und der ganze Ansatz, wo vielleicht damals Frankreich und Australien noch ein bisschen überrascht gewesen sind. Das Momentum fehlt jetzt vielleicht ein bisschen und jetzt liegt es wieder an den Schweizerinnen, zum vielleicht wieder ein bisschen etwas anpassen. Und auf das bin ich sehr gespannt.
Geile Sache. In dem Fall könnte man ja eigentlich fast gespannt sein auf eine Systemumstellung wieder. Mal gegen England, dass wir eben nicht mehr ausrechenbar sind.
Ob es so wie geht, weiß ich nicht. Ich glaube, man fühlt sich auch relativ wohl in dieser Fünferkette. Aber gleich, also dass man da ein paar Umstellungen wird machen, von dem gehe ich eigentlich aus. Ja.
Gut, ja, wir sind gespannt. Eben, das Spiel ist dann morgen. Werden wir sicher in der nächsten Folge, nächsten Montag, auch noch kurz ansprechen, auch wenn es dann halt schon wieder fast eine Woche her ist.
Also morgen am Dienstag, wir nehmen das am Montag auf. Genau, falls dir das morgen, also am Dienstag schon hören zum Beispiel.
Dann könnt ihr euch schon aufs Spiel heute freuen. Also mäßig für die Ergänzung, genau. Dienstag ist der Match. Wechseln wir doch in die Super League. Da ist ein voller Spieltag mit 6 Matchs. Weiß nicht, vorab schon, ist es nicht der spannendste Spieltag gewesen, irgendwie so? Also, oder sage ich, attraktivste Spieltag?
Hey, würde ich nicht ganz mitgehen. Ich glaube, es ist ein bisschen geteilt. Also, es hat ein paar Matches, die ich cool gefunden habe. Es hat aber auch einige gegeben, wo ich, würde ich sagen, die kann man eher in die Kategorie langweiliger Kick einordnen.
Und einer davon ist wahrscheinlich der, der an erster Stelle steht bei uns, nämlich Yverdon. Verliert daheim gegen Luzern mit 1-0.
Ja, also das war wirklich ein sehr überschaubarer Match gewesen. Ich glaube, es ist bezeichnend, dass es da eine Penalty gebraucht hat, dass eine Mannschaft überhaupt kein Goal schiessen konnte. Insgesamt würde ich sagen, ist trotzdem verdient für Luzern. Yverdon hat, glaube ich, wirklich einen Schuss aufs Goal gehabt. Aber ja, alles in allem sehr, sehr gemächliche Angelegenheit gewesen.
Ich weiß nicht einmal, also der vom Goalie ist schon nicht aufs Goal, oder? In der Nachspielzeit, der zählt ja nicht. Aber das war eigentlich fast die zweitgrößte Chance von ihm da. Ich finde den Bernardoni, je länger, so länger wie die Saison geht, ich finde den eigentlich noch eine geile Sicht. Also er ist zwar defensiv schon manchmal ein bisschen unkonventionell, aber irgendwie in den letzten Wochen hat er recht geile Saves drin. Auch jetzt wieder gegen Klitsche, glaube ich. Mhm. Und dann macht er, wenn der noch das 1-1 gemacht hat, das wäre ja noch, ja.
Ja, dann hätte man noch ein bisschen mehr über den Match reden, glaube ich. So ja, bleibt es halt bei dem 0-1. Aber ja, wie du sagst, ich finde, er hat halt einfach so das, was man von Goalies vor allem früher noch so kennt hat, weißt du, so der Charaktertyp, oder wenn du so zurückdenkst, an eine Kerning, an ein Barthez, an einen Oli Kahn, also ein bisschen Verrücktheit.
Ja,
ich glaube, das würde ich eben auch so ein bisschen, also in einem positiven Sinn, auch ein bisschen attestieren.
Also jetzt ganz oberflächlich, manchmal denkst du so irgendwie, denkst du auch nicht, dass der ein Goalie ist, irgendwie. Aber ja, ich finde ihn irgendwie, eben, je länger die Saison geht, finde ich ihn noch echt noch ein sympathischer Typ, irgendwie. Also ohne ihn zu kennen natürlich. Aber irgendwie, wenn er sich gibt, bin ich voll bei dir. Aber ja, ich glaube, ich stimme dir auch im anderen zu, dass der Match wirklich sehr überschaubar war. Auch Luzern müsste mehr machen, also mit der Offensive, wo wir ja schon ein paar Mal darüber geredet haben, dass die irgendwie nicht den gewünschten Output bringt, weil rein von den Spielen her haben sie so viel potenzielle Gefahren hart. Also eben, jetzt auch wieder, sie haben die Aufstellung wieder ein bisschen geändert, aber mit Klitsche, mit dem Filliger, mit dem Rudani, mit dem Winkler, mit der offensiven Außenverteidiger, mit Pius Dorn, der sehr aktiv war. Da müsste eigentlich, ja, müsste mehr rausschauen. Aber, ja, wie du es gesagt hast, hauptsächlich Sieg, können vorne dranbleiben.
Aber jo, sorry, wenn du schnell reingrätschst. Aber was man muss festhalten, oder? Luzern mit so einer überschaubaren Leistung und auch nicht wirklich in Form eigentlich sonst, die sind auf Platz 5. Die haben 3 Punkte Rückstand auf den ersten. Und ich glaube, wir können auf das im Verlauf der Folge noch ein bisschen mehr drauf sprechen. Aber ja, das ist einfach irgendwie verrückt.
Ich glaube, das zieht sich ja durch jede Folge eigentlich. Auch in diesem Spieltag wieder gibt es wieder Teams, die plötzlich wieder gewinnen, Teams, die plötzlich wieder nicht gewinnen, obwohl wir eigentlich ein bisschen davon ausgegangen sind, dass die ihren Lauf fortsetzen. Luzern, du sagst, es gibt 2 Siege in 8 Spielen und gleich nur 3 Punkte hinter dem ersten. Also das ist einfach ein Zeichen eben für die so ausgeglichene und unvorhersehbare Saison irgendwie. Und ja, Yverdon, eben auch das haben wir schon gesagt, das ist eher das Gegenteil. Und ja, also der Mancharatti, der wackelt jetzt schon. Das ist auch nicht irgendwie mega Hot Take, würde ich sagen.
Nein, danke auch nicht. Aber kommen wir doch zum Lido, wenn wir ihn schon ansprechen, wo du auf Platz 1 steht, zum FCB, wo daheim 1-1 spielt gegen Lausanne.
Ja, also ich glaube, was ich von diesem Match mitgenommen habe, ist, dass es eigentlich genau oder ähnlich wie die Woche vorher war, FCB gegen Servette, wo für die neutrale Zuschauerin ein tolles Spiel war, sehr abwechslungsreich, auf beiden Seiten Teams, die in Form sind, die schönen Offensivfußball spielen, die viele Chancen haben. Und ja, jetzt ist am Schluss hier ein Unentschieden gewesen. Und ich glaube, so unterschiedlich wie die Halbzeiten gesehen sind, können beide mit dem leben.
Ja, wahrscheinlich schon. Wobei die Lausanner sich, glaube ich, schon ein bisschen geärgert haben über die Penalty-Situation und dann auch das Offside-Goal, wo deutlich knapper war wie das Offside-Goal vom FCB. Aber insgesamt würde ich einfach hier noch schnell festhalten, weil das ist jetzt eins von diesen Spielen, die ich gesagt habe, ist für die neutralen ZuschauerInnen sicher ein sehr cooles Spiel gewesen zum Schauen. Es ist wirklich hin und her gegangen, für beide Teams gute Chancen gehabt. Also von dem her, da ist schon etwas gezeigt worden.
Ja, voll. Also das mit dem Offside-Goal hat ja da noch zu dieser kleinen Anekdote nach Spielschluss geführt. Also irgendwie, das hat sich, glaube ich, niemand ganz richtig können erklären, aber der Manja hat gesagt, er hat auf A-Rote von der Tribüne da noch Protest eingelegt. Das sei aber gar nicht regelkonform gewesen irgendwie. Und nach dem Spiel hätten sie ihn dann müssen bestätigen, haben das aber doch nicht gemacht. Also ich habe es nicht ganz können nachvollziehen.
Okay, so wie ich es verstanden habe, ist er direkt abgewiesen worden, weil quasi das auf den Bildern nicht klar ersichtlich gewesen war, dass es ein Fehler gewesen war. Und ich glaube, nur dann wäre dem Stand gehalten worden. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Okay, aber auf den Bildern muss ich fairerweise sagen, also die Linie, die eine, die vom Basel-Verteidiger, glaube ich, Acetei, die sieht irgendwie schon nicht ganz so richtig platziert aus. Aber ja,
gut, im Endeffekt, ich glaube, der Punkt ist halt, wie der Entscheid auf dem Platz ist, glaube ich, das Offside gesehen.
Ja.
Und dann müssen wir wieder Bilder haben, um das klar können, das Gegenteil belegen. Und ich glaube...
Was eigentlich wieder so ein bisschen die, was auf Instagram gesehen haben, mich vielleicht ja, nicht ein bisschen so Stammtisch gelabert, aber über eine Wahr mit den Linienrichter, wenn jetzt auf dem Feld Entscheidung gewesen wäre, ist kein Offside. dann hätte sie ja eigentlich auch nicht ganz klar können belegen, dass es eins gesehen ist. Aber ja, das weiß auch nicht. Auf jeden Fall, es hat auf beiden Seiten so eine Situation gegeben. Die FCB ist sicher klarer gesehen, ja, deutlich ist klarer. Und auch noch zwei Penalty-Situationen, wo ich finde, sind beide ungefähr ähnlich. Also kannst beide aus meiner Sicht pfeifen, musst nicht.
Ja, ich finde, das ist in beiden Situationen, glaube ich, fair entschieden worden und auch konsistent. Und das finde ich vor allem auch wichtig. Dass man da ja, mit dem gleichen Maßstab an die Situation angegangen ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig einfach für die Spieler auf dem Platz.
Ja, und vielleicht noch auf die beiden Mannschaften. Also mir ist Lausanne wie immer eigentlich, eben, wie sie jetzt ja auch auswärts endlich mal wie von uns gefordert, auch wieder ein besseres Match gespielt haben wie die letzten Wochen. Mit ihrem Umschaltspiel, mit ihrer Zielstrebigkeit haben sie vor allem dann in der zweiten Halbzeit, eben wie Servette letzte Woche in diesem Stadion, haben sie eigentlich mehr richtig, sogar vielleicht Führungstreffen teilweise gespielt. Und Basel hat sicher die erste Halbzeit gehabt, hat dort auch mehrmals können die Führung ausbauen. Kevin Carlos eher einen unglücklichen Match gemacht, eher ineffizient gewesen für einmal. Oder siehst du es?
Ja, ich meine, er hat seine Chancen. Oder? Ich glaube, für einen Stürmer ist das auf jeden Fall mal wichtig, dass man in die Position kommt, wo man den Abschluss hat. Ist für mich auch von der Beurteilung von außen relevant. Es kann lieber ein Stürmer, der in die Positionen kommt und dann vielleicht halt nicht macht, als einer, der gar nicht erst dorthin kommt. Und ich glaube, es zeigt auch, dass der Kevin Carlos schon extrem wichtig ist für das Spiel vom FCB. Auch mit seiner Physis dort vorne innen, auch als Zielspieler. Aber auf jeden Fall, wie du sagst, also wenn Shaqiri und Carlos, wenn das mehr geklickt hat, der Match, oder eben mehr Effizienz da gewesen wäre, dann hat der FCB in der ersten Hälfte schon können, die Schwierig vielleicht ein bisschen ausbauen. Generell habe ich es so gesehen, dass Basel einfach einen kontrollierteren Ansatz gehabt und Lausanne mehr Wert aufs Umschaltspiel gelegt hat, wo sie wirklich stark gemacht haben, stellenweise.
Bin ich gleich, kann ich eigentlich fast nicht ergänzen, ja. Es sind zwei formstarke Teams, beide haben jetzt einen Punkt, setzen sich dort vorne ein bisschen fest. 6-Punkte-Spiel ist vielleicht noch nicht gerade, aber gleich Basel immer noch Erster. Lausanne weiterhin mit längerer Zeit ohne Niederlage.
Du könntest ja sagen, mittlerweile ist jedes Spiel ein 6-Punkte-Spiel.
Vom 1. bis zum 9. glaube ich. Ja gut, dann gehen wir doch eins weiter zum 1. von 2 Zürich-Derbys innerhalb von wenigen Tagen. Auch das am Dienstag für uns jetzt morgen, für gewisse, was am Dienstag hören heute. Zwischen dem FCZ und GC. Am Dienstag dann eben im Cup, jetzt in der Liga. Gespenstige Stimmung ist es gesehen. Auch für die, die den Match nicht live geschaut haben, das ist auch in den Highlights ersichtlich. Keine GC-Fans im Stadion, die Südkurve solidarisiert sich, schweigt auch 45 Minuten. Eigentlich schade für die Affischen. Ich kenne da zu wenig Details, um das richtig beurteilen, aber es ist einfach schade für den Fußball.
Ja, also, so wie ich es mitbekomme, sind gewisse GC-Fans oder die GC-Fans generell massiv kontrolliert worden beim Einlass und viele dann nicht pünktlich auf den Abpfiff reinkommen und dann sind quasi, ist der ganze Block halt draussen geblieben aus Solidarität. Ich glaube, sie sind dann irgendwann später dann noch rein, alle. Aber ja, also ist halt einfach, ist schade für die Fans, ist schade für den Fußball, ist schade für die Spieler auch auf dem Platz. Ja, aber ich glaube, gerade um das Zürcher Derby ist im Moment sehr viel in der Luft und ich glaube, da ist es schwierig, um da genau auf das eingehen, wenn man nicht so die genauen Insights hat. Von dem her würde ich sagen, einfach schade für die Affischen und ich hoffe am Dienstag für das Cup-Spiel wird es dann anders aussehen.
Voll. Und im Spiel selber, Zürich mit einem Traumstart, also der FC Zürich, geht früh in Führung und dann eigentlich nachher ist dann von beiden Teams aus meiner Sicht nicht mehr so viel gekommen in der ersten Halbzeit. Und dann kann man jetzt, ein bisschen übertrieben gesagt, fast sagen, mit der roten Karte für Zürich, sind dann irgendwie die Kräfteverhältnisse definitiv ausgeglichen gewesen. Also, weil dann
ist wegen dem fehlenden 12. Mal.
Ja, genau. Und dann ist dann GC besser ins Spiel gekommen, aber über das ganze Spiel hinweg, eben auch das ist für mich jetzt eher so ein Spiel gewesen, wo ich jetzt nicht in 3 Jahren noch dran werde denken.
Nein, also ich finde wie das Spiel, also auch für mich, wenn ich so an das Spiel jetzt denke, das, wo mir geblieben ist, ist alles rundherum. Also ist voll. Das mit den Fans, ist aber auch dann der Platzverweis gegen Emmanuel. wo, ja, also der SRF-Kommentator hat gefunden, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin auf jeden Fall einer anderen Meinung.
Also ich bin seiner Meinung. Es gibt keine zwei Meinungen, aber er meint es anders wie ich. Das ist, da fehlt mir schon, wie glaube auch der Ricardo Moniz das gesagt hat, das Fingerspitzengefühl, dass dem nicht Derby da gelb-rot gibst. Klar, bei der Aktion bei der ersten Gelben könntest du auch direkt rot geben.
Nein.
Aber also kumuliert. Die beiden Aktionen jetzt zusammen, keine gelb-rote.
Für mich nicht. Also okay. für mich kumuliert eine gelbe vielleicht.
Okay.
Nein, also die erste Aktion, dort, wer ist es dort gewesen? Der Morandi, glaube ich.
Ja,
wo ihn provoziert, wo also so wegstoßt, provoziert und dann kommt Emanuel zurück und er schupft nicht mal fest. Also er geht einfach mit den Händen an ihn an und der andere wirft sich am Boden. Und genau gleich bei der zweiten Situation, denn er wird gehabt vom Verteidiger, das weiss jetzt gar nicht mehr, was gesehen ist. Der hebt ihn an der Schulter und er versucht sich einfach so ein bisschen loszureissen, so ein bisschen rauszukommen. Und er berührt ihn dann mit der Hand am Hals. Und er dort, es ist kein Schlag, es ist einfach in der Bewegung, den er wird gehabt. Nein, das ist für mich viel, viel zu hart. Also, verstand ich wirklich nicht. Und eben beide gehen am Boden, wie weiss nicht was. Also, schlau gemacht von den GC-Spielern.
Du als grosser Fairplay-Liebhaber.
Hey, look, ich sage immer, es ist völlig okay, wenn du das machst zum Wohl von deinem Team. Im Endeffekt ist das dein Job auf dem Platz. Aber es ist ja der Job vom Schiri, quasi das zu erkennen und die Spielereien halt auch ein bisschen zu unterbinden.
Sehr schön ausgedrückt. Aber das hätte dann eben die rote Karte, hätte dann auch so ein bisschen zum dritten Thema neben Fans, neben rote Karte geführt, wo man...
Das Liebli von GC?
Ja, dann vielleicht...
Sieht aus, als hätte sie überziehen, oder?
Check irgendwie, aber da bin ich auch zu wenig informiert, über was die Farben könnten für eine Bedeutung haben für GC. Aber ja, vielleicht dann, das ist das dritte Thema. Und das vierte Thema, das ich aber eigentlich gemeint habe, ist, dass der Ricardo Moniz nach dem Spiel das auf die rote Karte sehr... ja, gereizt, auch vielleicht von der Frage von der Journalisten fairerweise, aber sehr gereizt reagiert hat und dann jetzt ein Verfahren am Hals hat, also einen weiteren Nebenschauplatz bei Zürich, wo ja schon in einer Mini-Krise ist, jetzt mit 4 sieglosen Spielen. Ich verstand ihn, ich finde ihn eigentlich in dieser Hinsicht manchmal auch noch ja, authentisch und noch eigentlich noch, ja, auch noch eine geile Sicht, jetzt zum zweiten Mal in dieser Folge das zu sagen, aber die Wortwahl ist vielleicht... bisschen übertrieben gesehen.
Ja, das wissen halt auch die Journeys und dann ja, versucht man da noch ein bisschen etwas rauszuholen und eben, ich glaube, Wortwahl, so das direkte Adressieren vom Schiedsrichter, ja, da wissen wir, wie die Regeln sind und ist von dem her, glaube ich, auch zu Recht jetzt das Verfahren eingeleitet worden. Werden wir jetzt sehen, wie das weitergeht. Ich nehme an, der wird ein paar Spiele auf der Tribüne müssen Platz nehmen.
Also vielleicht noch hat gesagt, dass der Schiri eine Katastrophe ist für den Schweizer Fußball. Und ja, ich nehme an, auch, dass der jetzt vielleicht auch ein, zwei Spiele muss zuschauen. Vielleicht jemand, der nicht muss zuschauen, da ist immerhin wahrscheinlich eine von den besseren Nachrichten, ist der Marquesano, der wieder zurück ist für den FCZ. Sonst, ja, auch formplatzverweise aus meiner Sicht, Zürich nicht restlos überzeugt. Sie haben jetzt wieder eine klarere Dreierkette gespielt, mit eher schnellen Aussenspielern im Gegensatz zur letzten Woche. Aber ja, jetzt wirklich überzeugt haben sie auch in diesem Spiel nicht. Egal ob 11 gegen 11 oder 11 gegen 10. Und ja, GC hat den Punkt vor dem Spiel wahrscheinlich eher genommen. Zeigen aus meiner Sicht leichte Aufwärtstendenzen. Und ja, mal schauen, wie der Cup-Match ausgeht.
Ja, ich denke auch. Schauen wir auf den Cup-Match die Woche. Deine taktische Analyse habe ich jetzt gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich glaube, gehen wir doch weiter zum nächsten Spiel. Das wäre Winterthur gegen Sion. 1-3. Für mich Sion ja schon deutlich besser gewesen, auch wenn all die drei Goal eigentlich ein bisschen zufällig zustande kommen. Und ja, währenddessen Winterthur offensiv wieder mal relativ enttäuschend gewesen.
Ja, eigentlich auch das Spiel, ich glaube, da gibt es keine mega unterschiedlichen Meinungen. Also ich meine, man hat bei Winter gesehen, dass defensiv einfach vieles nicht klappt. Jetzt haben sie ein paar Mal auch noch ja, Pech gehabt, also mit diesen Ablenkern. Und offensiv haben sie auch nicht viel gebracht. Und ja, auch dort, also die zwei Mannschaften, Yverdon und Vinti, die schauen vielleicht in der Liga um und sehen, dass bei GC und vielleicht IB, klar, andere Situationen von den Vereinen, von den Erwartungen, aber die Trainerwechsel halt gleich einen gewissen Aufwind gegeben haben und werden sich vielleicht schon also die verantwortlichen Gedanken machen, ob sie den Joker jetzt schon ziehen. Auch wenn eigentlich auch schon bald Halbzeit ist in der Liga.
Oder eben gerade drum, oder? Ich meine, gerade eine Winterpause eröffnet auch die Möglichkeit, mit Trainer reinzukommen und auch ein bisschen Zeit haben mit der Mannschaft, oder? Bevor es dann weitergeht in der Rückrunde. Also ich denke, bei Ivar da wird man sich auf jeden Fall jetzt nach Ende von der Vorrunde sehr, sehr gut Gedanken machen und die Situation analysieren. Ich denke jetzt vor Ende von der Vorrunde, ich denke jetzt nicht, dass dort noch etwas passiert. Also würde ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ich denke dann auf jeden Fall Diskussionen.
Ja, ich meine, Vinti und GC haben jetzt, also Vinti hat 4 Punkte Abstand auf der 10. auf Yverdon und schon 8 Punkte auf der 9. Also so eng wie es vorne ist, so sind die 3 Teams darunter, oder die 2. Ja, die setzen sich schon ein bisschen ab. Und eben bei GC sehe ich gewisse Aufwärtstendenzen und bei Yverdon und Vinti zeigt es eigentlich eher ab.
Ja, vor allem Yverdon ist im Moment noch so ein bisschen die Brücke zwischen quasi den Teams, wo man eher so oben mitspielen sieht und dann eben Vinti und GC ganz unten. Ich denke, bei GC hat man halt wie so ein gewisses, oder kann man ein gewisses Vertrauen in die Qualität vom Kader haben, wo man bei Vinti ja, eher muss suchen und wo vielleicht dann auch halt Team wie Yverdon oder langfristig auch FC Sion wahrscheinlich sich eher halt nach unten müssen orientieren. Wobei jetzt Sion oder mit diesen 3 Punkten sich da wieder eigentlich ziemlich im Mittel von der Tabelle abgesetzt oder festgesetzt hat, sagen wir so, 9 Punkte nach unten, 9 Punkte nach oben. Ich denke, die werden im Moment zufrieden sein.
Ja, wenn sie abgesetzt aber jetzt das Spiel, haben sie sicher jetzt auch wieder mal können Goal schießen, was sie ja nicht mega bekannt dafür gesehen sind. In letzter Zeit zumindest, nach ihrem guten Saisonstart, mit abgesehen von dem Spiel gegen Luzern, sich wieder ein bisschen Luft verschafft. Aber ja, das Schlagziel ist für mich jetzt eigentlich eher, dass das Vinti eher unglücklich war, wie das Sion jetzt da mega überzeugt hat. Und bei Vinti halt, ja klar, die zwei, oder vor allem der eine Bechvogel mit dem Granit Lekai, der eigentlich an jedem Goal beteiligt ist, sei es durch einen Ablenker, sei es durch eine missglückte Rettung auf der Linie, sei es durch einen Offside aufheben und dann den Zweikampf verlieren. Auch der Goalie, der Capino, irgendwie am Anfang hat er ja noch ein bisschen gerechtfertigt oder doch gerechtfertigt, dass er den Stammplatz wieder bekommen hat. Aber auch der sieht irgendwie in letzter Woche irgendwie nicht mehr so souverän aus. Aber ja, es ist ein bisschen symbolisch oder symptomatisch. Was ist richtig? Eins von beidem.
Ich kann beides sagen. oder symptomatisch vielleicht ein bisschen treffender. Ja, und bei Sion vielleicht ein Spieler, den ich noch schnell möchte ansprechen. Der Schuarev, der, glaube ich, das Einzelne jetzt nicht offiziell bekommen hat. Ich glaube, es ist das eigene Goal.
Ist ganz frech, im Fantasy ist das Goal noch ihm. Und einer in meiner Liga hat einen Captain gemacht und ich hoffe, das wird noch korrigiert. Sonst schreibe ich da 20 Minuten.
Ja, da würde ich schon E-Mail machen, weil der Ball war schon nebendran vorbeigeflogen, glaube ich. Und dann muss man das schon als eigenes Goal werten.
Definitiv. Das Fall hat es schon, aber 20 Minuten noch nicht.
Yeah. Aber trotzdem finde ich einfach ein guter Spieler, wo wenn es läuft bei Sion, ist, glaube ich, auch immer ziemlich am vordersten Front dabei. Technisch einfach extrem stark, auch guter Zug. Von dem her, ich glaube, ja, Offensivform von Sion hängt, glaube ich, auch ein bisschen daran, wie es ihm läuft. Aber mit dem würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel, zwar IB gegen St. Gallen. Beide Teams noch aktiv gesehen international unter der Woche. IB mit einer ziemlichen Klatsche gegen Atalanta.
Ja, 6-1 daheim gegen Atalanta. Da hat gar nichts funktioniert. Atalanta, klar, ist mega in Form, auch in der Liga. Ich hätte auch jetzt damit gerechnet, dass sie mehr rotieren, aber sie haben eigentlich gerade in der Offensive ziemlich mit der besten Elf gespielt und das hat IB dann zu spüren bekommen. Also absoluter diskussionsloser Sieg, wo der auch defensiv vielleicht nicht immer gut ausgesehen hast, aber ich glaube, also das ist einfach ein so grosser Kräfteunterschied gewesen, dass das richtige Resultat ist, auch wenn es bitter ist, ja.
Auf jeden Fall. Also ich habe es wie so ein bisschen nicht gesehen kommen. Ich habe, wie du es gesagt hast, auch gedacht, dass man da verliert und dass es vielleicht auch klare Sachen werden. Aber 6-1 ist halt schon, also ja, ich finde es halt immer schwierig, wenn du so viel Goal bekommst. Aber
daheim vor allem noch.
Ja.
Irgendwie so, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also vielleicht die Fans natürlich nicht, aber vielleicht, dass da beim Joel Mania teilweise auch schon ein bisschen der Fokus weg ist von der Champions League. Mit auch dem Wechsel jedes Mal. Klar, Kräftemanagement, aber irgendwie so, dass das nicht mehr so Priorität hat. Auch wenn das eigentlich ja die Match sollte sein, wo der ja, wo der eben gerade mit deiner besten Elf vielleicht ein Resultat rausholen kannst, wo dann eben wieder Schwung gibt für die Liga.
Gut, oder du sagst, wir holen uns den Schwung nicht über Champions League, sondern Champions League ist noch ein Extra und wir fokussieren uns voll auf Meisterschaft. Ich kann das schon nachvollziehen, also ist halt sehr pragmatisch. Aber
kommunizieren den Fans zum Beispiel kannst du das ja so schon nicht.
Würde ich nicht unbedingt so, nein. Aber
also ich weiß ja nicht, ob es so ist, aber es wirkt teilweise ein bisschen so.
Ja, aber ich meine, wie es wahrgenommen wird und was quasi die Intention ist, ist immer schwierig von außen zu beurteilen. Aber ja, ich meine, andere Teams tun auch viel rotieren, international, national. Und ganz ehrlich, ich finde es richtig, wenn man sagt, der Fokus muss im Moment auf der Liga sein. Und ich meine, die Resultate geben auch ein bisschen recht. Also, wir haben ja jetzt wieder 3-1 gewonnen gegen St. Gallen. Zum vielleicht den Bogen gerade Schluss an Gallen, wo gegen anderes europäisches Top-Team Bacca Topola 2-2 gespielt hat.
Die haben Lugano 4-1 geschlagen.
Ja, also das ist Schweizer Schreck.
Und eben, aber nur noch ganz schnell bevor du weitermachst, St. Gallen hat eben genau das nicht gemacht, die haben nur einmal rotiert.
Ja, und jetzt haben sie einen Punkt geholt international, aber dafür in der Liga verloren. Können wir jetzt sagen. Also ich glaube, du kannst halt mit dem Rotieren... Ja, ist halt schwierig. Du kannst immer aus zwei Seiten analysieren und es ist dann einfach eine Frage vom Narrativ, ein bisschen, wo man will bedienen. Ich glaube, zum vielleicht abschließend das noch sagen, zum Rotieren bei IB, ich finde es voll gut eigentlich. Kann ich eigentlich klar sagen, dass man sich auf Zubli konzentriert, aber man setzt schon nicht so vernachlässigen, dass man daheim 1-6 untergeht. Ich finde, ja, das ist nicht ganz optimal, aber das ist sicher auch nicht der Plan gewesen.
Jo, sicher.
Von dem her.
Ja. Grundsätzlich sollte IB halt einfach auch, und das kann man jetzt nicht an dem einen Resultat ausmachen, aber eigentlich auch die Breite haben, um beide Wettbewerbe auch mit rotieren, eine gute Falle machen, was sie halt diese Saison international und Anfangssaison national halt einfach nicht anbekommen, wieso auch immer. Aber gehen wir doch auf den Match noch, also den Super League-Match eben. IB St. Gallen 3-1 zeigt den Aufwärtstrend von IB, wo daheim aus meiner Sicht jetzt wirklich definitiv klar erkennbar ist. Also IB ist aus meiner Sicht da, ja, deutlich besser gesehen, deutlich gefährlicher gesehen. Hat auch ein bisschen Glück gehabt. Das gehört dann halt auch dazu, genauso wie das Pech. Mit den Abstimmungsfehlern, die St. Gallen gerade beim ersten Goal hatte zum Beispiel.
Ja, also ich wäre da gerade ein bisschen, glaube ich, reingeratscht und habe gesagt, jetzt so viel besser habe ich jetzt IB auch nicht unbedingt gefunden. Also einfach... Klar, sie sind die spielbestimmende Mannschaft gewesen, auf jeden Fall. Aber eben, das erste Goal, riesen Abstimmungsfehler zwischen Ziggy und dem Walci. Dann danach das zweite Goal von IB ist ein riesen Flipperball, der geht noch auf Pfosten, am Pfosten wird noch auf der Linie geklärt und alles. Also das reinste FIFA-Goal. Und dann danach...
Controller wegwerfen.
Der ist geflogen.
Rage quit.
Und dann danach hat St. Gallen ja... noch eine riesen Chance auf einen Ausgleich mit dem Sissé. Also, und dann plötzlich steht es halt 2-2, oder? Also, ja, ist halt auch immer so aus der Sicht im Nachgang einfach gesagt, aber der Match könnte auch ein bisschen andere Geschichte, glaube ich, schreiben.
Könnte eine andere Geschichte schreiben, wenn zum Beispiel beim 1-0 gibt es ja auf der anderen Seite, gerade vorhin, gibt es Situationen, wo eigentlich Zentimeter am aberkannten Goal von IB und einem Penalty für St. Gallen vorbei schrammst, weil der Hatscham die Grätsche, die muss es auf die hundertstel Sekunde so timen. Also wenn er ein Hundertstel später kommt, dann ist es klar ein Penalty. Ja. Und dann wird das Goal aberkannt. Aber auch sonst ist irgendwie IB offensiv für mich einfach, ja, wie du es vorhin gesagt hast, spielbestimmender gewesen. Auch wenn ich natürlich dir muss recht geben, dass sogar in Unterzahl zu dem Zeitpunkt das 2-2 vom Sissé, das könnte fallen. War auch nicht Neues gewesen für IB, dass sie am Schluss vom Spiel noch die unnötigen Gegner bekommen. Vielleicht ist das halt einfach auch ein Zeichen von was auch immer, von, ja, vielleicht von Glückbech, war jetzt fast ein bisschen einfach, aber dass sie die jetzt eben zumindest daheim eben nicht mehr bekommen, die Goal am Schluss. Wobei am Schluss ja auch beim 3-1 nochmal ein Fehler von St. Gallen vorausgeht. Also, ja, aber ich glaube, schlussendlich für mich ein bisschen ein Spiel, wo beide Teams zumindest national ihren Trend fortsetzen. Wenn St. Gallen hat auch seit dem 5. Spieltag nur noch ein Match gewonnen, das ist gegen GC. Seit dem 5. Also wo sind wir jetzt? 15.
16. 16. ist das gewesen. Uff, ja, das sind ein paar Match. Was mir bei IB jetzt noch gerade aufgefallen ist, die haben jetzt, weiß nicht, zwei oder drei Spiele keine rote Karte mehr selber bekommen. Also immerhin hört jetzt das langsam auf und man kann Kapital schlagen aus der roten Karte beim Gegner. Ich denke, das ist ein Trend, den IB sicher auch noch gerne mitnimmt.
Was haben Sie irgendwie Verhaltenstraining gehabt? Oder wie sich zusammenreissen müssen? Aber ja, hat sicher Anfang Saison ein paar Punkte gekostet, die roten Karten.
Definitiv, und ich glaube, man hat es jetzt auch den Spieltag wieder gesehen. Ja, gefühlt jedem zweiten Match, oder ist es mathematisch auch jedem zweiten? Ja, spielt ja keine Rolle. Aber auch auf jeden Fall beim letzten Spiel, das wir noch zu besprechen haben, bei Servette Lugano, hat es ja auch noch eine rote Karte gegeben.
Ja, ich glaube, es stimmt sogar. 3 von 6.
3 von 6. Wenn ich
jetzt da ganz schnell durchscroll. Ja, bei Servette Lugano hat es eine rote Karte gegeben, wo aber der Match nicht gekehrt hat. Im Gegensatz, oder gekehrt. Zumindest nicht den Einfluss gehabt auf das Spiel, das man gedacht hat.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also, wenn dann ein Innenverteidiger, also namentlich der Ruye, noch einen Doppelpack kann machen in Unterzahl, dann kann man glaube ich wirklich nicht davon reden, dass die rote Karte das Spiel jetzt noch negativ beeinflusst hat für Servette.
Wobei ich da, also vielleicht noch schnell der Vollständigkeit halber, Lugano hat auch international gespielt unter der Woche noch, gegen Gent 2-0 gewonnen. Dort jetzt der dritte Sieg im vierten Spiel. Sieht dort sehr gut aus, dass sie vielleicht sogar direkt könnten, also in der ersten 8 sein von dieser neuen Liga-Phase. Das ist sicher erfreulich. Aber genauso unerfreulich ist dann sicher für alle Lugano-Fans und auch neutrale BeobachterInnen die Leistung gegen Servette gesehen, weil ja, 7-mal gewechselt.
Du haben wir das Rotationsthema wieder, oder? Bei denen auch quasi so rum. Die spielen im Prinzip um einen Titel. Und ja, aber eben auch da, es ist müßig quasi jetzt da die verschiedenen Narrative bedienen, aber einfach zum zeigen, oder? Die halten die Schweizer Fahne sehr hoch international. Das ist, glaube ich, eigentlich das einzige Team, wo wir vertreten haben, wo Leistung abliefert international und auch wirklich wichtige Punkte holt für den Schweizer Koeffizient. Also an der Stelle können sich viele Schweizer Fußballfans vielleicht auch dort noch bedanken.
St. Gallen schreibe ich noch nicht ab.
Nein, abschreiben muss man nicht. Aber ich meine eben, also die Punkte, die Lugano holt, extrem wichtig. Es sieht im Moment schlecht aus für den Schweizer Koeffizient. Also ja, das ist halt auch langfristig für alle Teams doch sehr relevant. Und von dem her hoffe ich, dass Lugano das kann fortführen. Jetzt eben zurück zu dem Spiel. Ich finde, Servette war komplett überlegen gewesen. Also ich meine, die hat in der ersten Hälfte eigentlich schon ja, 2-3 Goal können oder müssen vorne sein.
Ja, also es hat 2 Latte-Kopfball gegeben vom anderen Innenverteidiger, vom Severin. Der Saipi, der bei vielen Aktionen sehr parat ist. Klar, sie kommen immer relativ zentral, aber er fischt sie gleich gut. Aber eben, sie, wie du es gesagt hast, sie könnten schon früher viel deutlicher vorne sein. Und dann eigentlich nach der roten Karte, vielleicht noch schnell klammern, die finde ich relativ bitter vom Gonia. Aber, also klar, er steht ihm schlussendlich schon auf den Oberschenkel, aber ja, aber egal, Klammern zu. Auf jeden Fall, wo man eigentlich dann nach der roten Karte gedacht hat, wo dann auch Lugano den ersten Goalschuss hatte mit dem Pirschi Bilko, dass es jetzt noch einen Sturmlauf gibt um den Ausgleich, wo im ganzen Spiel vorne sicher widersprochen hat, gibt es 2-0. Vielleicht könnte man da auch spekulieren, ob diesmal, im Gegensatz zu letzter Woche, wo wir ja gesagt haben, der Coutinho rausnehmen, das geht gar nicht, aber diesmal kommt er von muss rein, bereitet das 2-0 gerade gut vor und dann eben Ruye mit einem Doppelpack in Unterzahl. Definitiv Game-Changer-Potenzial, ja?
Ja, man könnte sich glaub, fast festlegen auf ihn, aber warten wir noch den Instagram-Post ab die Woche, was wir da hinter der Kulisse noch diskutieren. Vielleicht gerade noch mit dem Walle, der hat vielleicht auch noch eigene Sicht auf die Dinge. Ich weiß ja nicht, ob er nicht dabei ist heute, weil er da beim Tippspiel wieder nicht so gut performt hat. Ich habe vorhin die Zahlen gesehen, Till.
Ja, okay, fairerweise, diese Woche muss man wirklich sagen, sind wir beide...
Ja, du hast nicht performt, gell?
Nein, also letzte Woche noch gross geredet von meinem besten Spieltag. Und jetzt hat mir eigentlich das Goal vom Gonvula, das 3-1, hat mir eigentlich den Arsch gerettet, weil dort habe ich den Zehner bekommen, sonst hätte ich den Walle bekommen, der hat 2-1 getippt. Ja, 7 Punkte zu der Walle, 14 für mich, gibt 255 zu 348 für mich.
Richtige Experten da.
Ja, also eben der Spieltag haben wir beide. Ich hoffe, dass nicht der Spieltag jemand mal denkt hat, so jetzt los wir mal auf die und tippe das Gleiche, weil die Person hat jetzt Geld verloren.
Ey, niemand da zum Glücksspiel animieren.
Guter Punkt, ja. Auf jeden Fall, wenn ihr aber das spannend findet.
Außer wenn Sponsoren, meldet euch, E-Mail kommt am Schluss.
Und wenn ihr natürlich die Tipps auch schon vor dem Match sehen wollt, also ihr hört da immer, vielleicht habt ihr die Tipps noch gar nicht gesehen, wir posten das immer am Freitag auf unserem Instagram-Kanal GameChangerTalk-Bodenstrich, hoffe ich habe es richtig gesagt, wo ja, wir die Sachen und noch viele andere Sachen jeweils posten, auch unter der Woche zwischen den Folgen. Und dann auch die AXA Women's Super League bald wieder tippen, wenn die Nazi-Pause vorbei ist. Und ja, haben wir noch etwas zu Servette Lugano?
Nein, aber ich möchte noch etwas zum Instagram-Channel ergänzen. Da ist jetzt gerade am Sonntag ein neues Video rausgekommen zu einer neuen Rubrik «Entweder oder». Du hast es im Intro, glaube ich, schon kurz angesprochen gehabt. Oder, nein, wo du über eine Wahl geredet hast, genau.
Genau.
Eine von diesen Entweder-Oder-Fragen gesehen, die du beantwortet hast, neben zwei anderen. Da werden in den nächsten Wochen noch ein paar Videos kommen vom ganzen Game-Changer-Team. Also schaut euch das mal an. Aber mit dem würde ich sagen, kurzer Ausblick auf die nächste Runde. Es wird auch noch Cup gespielt und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit für ein paar internationale Themen aufmachen.
Würde auch sagen, ja. Wir sind relativ gut in der Zeit. Eben, du hast gesagt, im Cup gibt es ein paar Direktbegegnungen von Super League Teams. Unter anderem eben das angesprochene Zürcher Derby am Dienstag, GC gegen Zürich. Am Mittwoch haben wir dann den FCB gegen Sion, Yverdon gegen Lugano. Und IB spielt gegen Challenge League Schaffhausen auswärts. Am Donnerstag dann Winti gegen Lausanne als letzte Direktbegegnung von zwei Super League Teams. Und St. Gallen spielt auch im Tessin in Bellinzona. Und auch der Vollständigkeit halber die Liga geht nächste Woche weiter dann mit wieder einer vollen Runde. Sion gegen IB, GC, Yverdon, Luzern, Lugano am Samstag, Lausanne, Zürich, St. Gallen, Basel, Servette Winti am Sonntag. Ich glaube, da ist sicher die GC Yverdon, wo man sicher genau drauf schauen muss. Als Krisengipfel kann man das schon mal bezeichnen.
Ja, der wird sicher sehr heiß am Tabellenende. Und dann zwei Spiele, die ich noch besonders spannend finde, sind Lausanne gegen Zürich. Lausanne eben eigentlich relativ gut in Form. Jetzt kommen wir mit dem Punkt aus Basel wieder ins heimische Stadion, wo wir ja gesehen, wie stark sie sind. Auf der anderen Seite Zürich, wo ja vielleicht ein bisschen schwierige Phase gerade hat, aber ich bin irgendwie leid von schwierigen Phasen und guten Phasen zu reden im Endeffekt. Also es ist alles so noch benannt, das Schniemer ist wirklich konstant. Ja, und dann der zweite Match, St. Gallen, wo daheim gegen Basel spielt. Ja, Basel in St. Gallen, meistens ein bisschen Mühe. Von dem her auch dort gespannt, was passiert. Gut, mit dem würde ich sagen, gehen wir in die zweite deutsche Bundesliga schnell. Und zwar zum Team vom neuen Nationalspieler Miro Muheim. Und zwar haben die den Trainer entlocken, den Steffen Baumgartner. Und jemand, der ein bisschen im Gespräch war jetzt in der Zeit, war der Raphael Wicki.
Hey, lustigerweise, also ich verfolge ja die zweite Bundesliga nicht so intensiv, ehrlich gesagt. Aber mir hat es tatsächlich irgendeinen Post angezeigt, in den Algorithmus reingespielt, von einem Hamburg-Fan, der sich enorm darüber genervt hat, dass anscheinend der Bruno Labbadia da wieder im Gespräch ist und eben nicht Raphael Wicki mit Hamburg-Vergangenheit, wo ja eben immerhin letztes Jahr noch eigentlich das Double, jetzt muss ich gerade schon überlegen, ist er vorzeitig entlassen worden. Aber die Saison vorher haben wir das Double gewonnen. Jetzt komme ich gerade durcheinander. Einmal, sie haben sich aufgeregt, dass der Raphael Wicki nicht im Gespräch ist. Und der Patrick Rahmen ist auch ins Spiel gebracht worden. Auch Hamburg-Vergangenheit. Er war Co-Trainer beim Thorsten Fink. Mhm. Und das habe ich noch spannend gefunden, dass die Hamburg-Fans da eher auf die Schweizer Trainer würden setzen, wie auf einen altbekannten Bruno Labbadia. Der ist ja sicher auch schon ein paar Mal dort gesehen.
Ja, der hat, glaube ich, schon 7 Mal, glaube die Mannschaft gehabt. oder ich glaube, es wäre der dritte Stint zumindest. Aber ja, ich glaube, da ist man halt als Fan vielleicht dann auch ein bisschen, ja, also Raphael Wicki hat ja lange Jahre bei Hamburg gespielt, ist sicher auch beliebt gewesen bei den Fans und kommt mit einem Leistungsausweis, der nicht so schlecht ist. Also wenn du vom Tabellenführer, also vom Meister in der Schweiz quasi kommst, dann, damals nicht Tabellenführer natürlich, aber vom Meister kommst in die zwei Bundesliga, also das wäre, glaube ich, eigentlich kein schlechter Transfer.
Ich habe auch in diesem Post noch gesehen, so mit dem Punkteschnitt, den er gehabt hat, ich glaube über 2 Punkte gesehen, mit seinem Leistungsausweis, ja schon beim FCB die beste Champions-League-Kampagne gespielt von einem Schweizer Team, dann eben bei IB Erfolg gehabt. Aber ich glaube, definitiv, zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen, ist es noch nicht, wer Trainer wird.
Nein, also eben, was man kann festhalten kann, ist, dass der Urs Fischer als dritter Schweizer Trainer
auch noch im Gespräch war.
Den habe ich aber eigentlich gar nicht gesehen. Ich meine, man hat den Baumgartner unter anderem auch entlobt, weil er zu defensiven Fußball gespielt hat. Das Team ist eigentlich eher zusammengestellt worden für einen offensiv ausgerichteten, eher ballbesitzorientierten Fußball. Und darum hätte ich eigentlich den Vicky noch einen guten Fit gefunden. Es hat jetzt so ausgesehen, als wäre er mehr von außen ein bisschen zugeschrieben worden, von Medien und Fans, und weniger intern, also als Top-Kandidat gehandelt worden. Und das Letzte, was ich jetzt gehört habe, heute Montag Nachmittag, ist, dass es vorerst mal der Interimstrainer, der Merlin Polzin, wird bis zum nächsten Spiel weitermachen und dass dann vielleicht noch geschaut wird. Labbadia nicht mehr ganz Favorit, aber ja, werden wir sehen, wie es dort weitergeht. Jemand, der auch gehandelt worden ist beim HSV, ist der Ruud van Nistelrooy, auch Ex-Spieler, wäre natürlich auch jemand gewesen mit so Star-Charakter, wäre auch spannend gewesen. Ich denke, für viele Fans wäre das ein grosser Fan gewesen. Der ist jetzt aber bei Leicester.
Ich vergesse das immer, dass der noch beim Hamburger SV gespielt hat. Aber ja, nach Real direkt zum HSV, oder?
Und Raul hat damals auch von Real direkt Schalke gemacht, oder? Glaube. Ja, es sind damals halt auch noch andere Teams gewesen, die beiden.
So Bundesliga pur Zeiten.
Ja.
Wo du am Sonntag noch um 9:30 Uhr aufgestanden bist und Bundesliga pur geschaut hast. Jetzt wahrscheinlich eher noch am Schlöfle. Ja, Ruud van Nistelrooy hat bei ManU eine gute Zeit gehabt als Interimsmanager.
Ich glaube, 3 von 4 Spielen gewonnen gehabt. Und ja, auch vorher hat eigentlich positiv auf sich aufmerksam gemacht. Von dem her überrascht es mich jetzt auch nicht, dass ein Team wie Leicester so etwa die Region ist, wo jetzt seine Trainerkarriere ein bisschen neu lanciert. Bleiben wir doch gerade ein bisschen in der Premier League. Du weißt, ich verfolge Premier League sehr, sehr eng. Unter anderem auch, weil es sehr wichtige Infos gibt für Fantasy Premier League. Das ist natürlich sehr relevant. Aber jetzt ist auch, habe ich das Gefühl, eine ganz spannende Phase in der Premier League momentan. United hat den Trainer tüschelt erst vor kurzem. Das ist jetzt noch der Amorim, der bei Sporting Lissabon eine Riesenfalle gemacht hat an der Seitenlinie, und der Ten Hag ist weg. Und der Arne Slot ist seit dem Sommer bei Liverpool als Nachfolger vom Jürgen Klopp. Ich möchte jetzt aber zuerst vielleicht über Amorim kurz reden. Ich weiß jetzt nicht, hast du United ein bisschen verfolgt, die letzten paar Matches, die er übernommen hat?
Also da ich im Gegensatz zu dir die aktuelle Fantasy-Premier League-Saison schon recht abgeschlossen habe.
Ja, du bist ähnlich gut wie beim Tippspiel, gell?
Beim Tippspiel bin ich ja gut. Nein, in der Premier League bin ich, glaube ich, zweitletzte. Nein, ich fokussiere mich im Moment in der Premier League eher ein bisschen auf Chelsea. Aber vielleicht kann ich ein bisschen mitreden, aber ich glaube, dass die Bühne gehört zuerst mal eher dir.
Ja, also was ich als erstes mal festhalte, ist die Systemumstellung, die einfach mega spannend ist. Also der Amorim bringt das 3-4-2-1 mit, wo quasi die Aussenläufer mega Schienenspieler sind. Also brutal nach vorne mitgehen und dann aber auch mega nach hinten arbeiten. Während die zwei Offensive hinter der Spitze sind eigentlich wie so zwei Zehner. Also weniger Flügelspieler im klassischen Sinn, das sind wirklich nur die ganz aussen, sondern eher Zehner. Jetzt der Bruno Fernandes hat auf dieser Position gespielt, hat auch schon als Achter gespielt im Vierer-Mittelfeld. Und es ist auf jeden Fall recht spannend zum sehen, wie sich das Team langsam findet. Ich habe das Gefühl, die Umstellungen scheinen langsam schon zu fruchten und besser zu funktionieren. Im ersten Spiel hat man noch 1-1 gemacht gegen Ipswich. Und ja, jetzt das Wochenende hat man gegen Everton 4-0 brilliert, kann man sagen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Mein erster Eindruck ist gesehen, ich finde eigentlich, ein Team wie Manchester United hat den Trainer wie der Amorim fast gar nicht verdient. Also, so wie die unterwegs sind die letzten paar Jahre, ich habe es wirklich überraschend gefunden, dass der Amorim zu United geht. Ich halte ihn für unfassbar talentierten Trainer, noch sehr jung, Ende 30. Und ja, bin von dem her jetzt wirklich sehr gespannt, was der aus dieser Mannschaft nachher macht.
The next special one vielleicht.
Maybe. Und der grosse Kontrahent vom Special One, dem läuft es im Moment ja nicht so gut.
Ja, vielleicht bevor wir auf das kommen, das ist natürlich ein Thema, das ich sehr gerne auch mitrede. Aber noch, wieso, was ich mich jetzt gefragt habe, wieso funktioniert oder hat jetzt in Vergangenheitsform Erik Ten Hag bei United so dermaßen nicht funktioniert, wo aus der Eredivisie gekommen ist, und Arne Slot, wo wir nachher nicht drüber reden, der auch aus der Eredivisie gekommen ist, Macht jetzt gefühlt schon vor dem Boxing Day den Meistertitel klar, übertrieben gesagt. Hast du eine Meinung?
Ja, eine Meinung schon, eine Lösung nicht. Ich glaube, es ist immer zu einfach gesagt, dass quasi Trainer nicht funktioniert bei einem Team. Und gerade beim Erik ten Hag ist es so, dass er wirklich gute Arbeit gemacht hat bei Ajax, dort ein Winning-Team geformt hat. Und man halt wirklich das Gefühl hat, er will das einfach zu United überholen. Er hat ja wahnsinnig viele Spieler geholt, die er schon vorher zusammen geschafft hat. Den Onana, Martinez, Anthony für, keine Ahnung, 400 Millionen. Es hat aber nicht funktioniert. Und ich finde es wahnsinnig schwierig von außen zu sagen, was alles das Problem gewesen ist. Für mich einfach auch charakterlich schwierig. Also er hat sich in Interviews schwer da, komische Aussagen. Amix, wenn sie wirklich grottig gespielt haben, steht dran und sagt, nein, er hat ein gutes Spiel. Also einfach komisch, teilweise im Auftreten. Und ich habe das Gefühl, bei einem Team von so einer Stahlkraft, ich meine, Manchester United ist nach wie vor, glaube ich, einer der ein, zwei grössten Vereine der Welt. Da musst du einfach jemanden haben, der ja, ein anderes Auftreten hat. Das hat wenig eigentlich mit dem auf dem Platz zu tun, aber ist für mich einfach auch ein Faktor.
Es gibt ja böse Zungen, also ich bin da jetzt im Spekulieren und im gefährlichen Halbwissen von, was ich so mitbekomme von diesen Vereinen, aber es gibt ja böse Zungen, dass Man City, der Stadtrival, letztes Jahr der FA Cup-Final extra verloren hat, dass sie sich noch eine Saison mehr können, der Ten Hag bei United zu Gemüte ziehen, weil wenn er da nicht gewonnen hat, dann wäre er definitiv schon letzte Saison weg gewesen. Was eigentlich auch ein bisschen, also ich glaube, das ist ja sogar fast schon ein bisschen bestätigt, dass das so war. Ein bisschen, ja, nicht gerade das beste Zeugnis für die Führungsreihe bei Man United, aber da habe ich zu wenig Details.
Nein, wirklich, also definitiv nicht. Ich glaube, dieser Führungsreihe muss man über die letzten Jahre, also seit eigentlich der Sir Alex Ferguson aufgehört hat dort als Trainer, muss man ein ganz schlechtes Zeugnis aufstellen. Ich glaube, die Entscheidung ist jetzt auch mit der neuen Führung noch getroffen worden. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde nicht, dass man einen Trainer sollte nachmessen sollte, ob er jetzt noch einen Cup gewonnen hat oder nicht. Sondern, dass man die allgemeine Entwicklung muss anschauen. Und die hat man eigentlich beim Ten Hag gesehen, ist rückläufig, wenn man sich so Punkteschnitt angeschaut hat, Expected Goals Wert und so weiter. Also da ist man auf dem absteigenden Ast gesehen, durch seine erste Saison noch die beste gesehen. Aber im Endeffekt haben sie jetzt, glaube ich, einen Mann an der Seite, wo wirklich absolut top ist, wo das Team offensichtlich auch erreicht, wo Spieler wie einen Amad Diallo extrem gut kann einsetzen kann. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen am Wochenende. Und ja, ich glaube, das ist auch für die ganze Premier League ein bisschen erfrischend, die taktische Neuerungen, die er mitbringt.
Gut, dann sind wir gespannt und ob wir vielleicht noch ein paar Fantasy-Inputs dann bekommen für alle, die das auch spielen. In der Zukunft vom Linus, da auf die würde ich definitiv losen, das kann ich euch allen ans Herz legen. Ich glaube, die Platzierungen darfst du dann mal erzählen von der letzten Saisons, aber die sind einmal nicht schlecht. Aber ja, gehen wir doch weiter zum angesprochenen Stadtrival, zum alten Widersacher vom ursprünglichen The Special One, nämlich dem Pep Guardiola.
Ja, und dort können wir ganz klar sagen, die sind in einer richtigen Krise. Ich weiß nicht, ob es das schon mal je gegeben hat für Pep Guardiola, aber die letzten 5 Spiele hat man verloren hintereinander. Der Rodri fehlt der Mannschaft an allen Ecken und Enden. Aber auch sonst habe ich das Gefühl, läuft es nicht, wie es sollte. Es ist nicht nur der Rodri. Ich meine, es ist häufig so, dass sie im Herbst ein bisschen schwächeln, habe ich das Gefühl, Man City. Sie sind meistens nicht dann am stärksten, aber dann so richtig Weihnachtszeit kommen sie richtig ins Rollen.
Dann gewinnen sie eigentlich alles.
Voll, dann gewinnen sie alles. Dann in der quasi Januarperiode, wenn es dann so weitergeht, sind sie brutal stark. Dann kommt die Champions League, wo sie auch dann einfach ja, Teams regelrecht überrollen können und dann auf Ende Saison sind sie auf dem Peak jeweils. Also das ist schon so ein Muster, aber so wie jetzt das Jahr, so ist das noch nie gesehen.
Ja, vor allem in jeder anderen Liga, also auch jetzt sogar in anderen Ligen, wäre der Abstand, den sie jetzt haben, ich glaube 11 Punkte auf Liverpool, wenn es mir recht ist, 9 glaube ich schon auf die Zweit- und Drittplatzierten, vielleicht sind es auch 10, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon ein rechter Abstand. Dann könnte man ja in anderen Ligen vielleicht noch eher mal damit rechnen, dass da gleich noch etwas möglich ist. Aber die Premier League ist eigentlich in den letzten Jahren mit der Dominanz von Liverpool, mit diesen Duell Liverpool City, die letzten Jahre jetzt Arsenal City, ist es eigentlich immer um jeden Punkt gegangen. Und also, ich glaube, den meisten Titel, da muss man, glaube schon realistischerweise fast jetzt schon abschreiben. Außer es gibt halt bei den anderen eine ähnliche Krise. Klar, in den anderen Wettbewerben, wird es dann später in der Saison wichtig. Aber ja, also ich finde es auch krass, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Ich glaube, das, wo der Guardiola ja eigentlich also so ausgemacht hat, sage ich, Verletzungen hat es ja immer irgendwelche gegeben, also auch von einem, also der Guardiola, seine Teams, sagen wir mal so, ist das mit dem Rodri klar, da fehlt immerhin der aktuelle Ballon d'Or-Gewinner. Dahingestellt, ob das der richtige ist, aber natürlich ein Weltklasse-Mensch-Spieler. Der Haaland ist nicht in Form, aber irgendwie haben dann in den vergangenen Saisons meistens andere das übernommen und irgendwie das fehlt mir ein bisschen diese Saison. Aber es kann auch, ich weiss nicht, was die Action-Points sind, die der Guardiola hat im Moment.
Ja, ist halt auch wahnsinnig schwierig, das von hier aus der Schweiz aus irgendwie wollen, ja, näher zu beurteilen. Ich glaube, der Rodri ist schon enorm wichtig für die Mannschaft. Er ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Und ich glaube, auf diesem Niveau haben sie niemanden, der in die Sechserrolle schlüpfen kann. Sie haben jetzt gegen Liverpool mit dem Bernardo Silva und dem Gündogan auf der Doppelsechs gespielt. Und das, ja, also das kannst du, glaube ich, so einfach nicht ganz kompensieren. Und ich bin jetzt auch gespannt, ob sie da im Winter noch nachrüsten auf dieser Position. Aber es hat Situationen gegeben im Spiel jetzt, wo Bernardo Silva den Ball einfach weghaut, ohne jetzt mega bedrängt zu sein, wo ich so noch nie gesehen habe vom Guardiola-Team. Also ich glaube, dort sind schon einige Stellschrauben zum Drehen. Und ja, das sieht, glaube ich, auch der Pepe so. Also der hat auch Nerven gezeigt am Wochenende, fast schon ein bisschen Mourinho-eske Reaktion auf Schmeigesang von den Liverpool-Fans gezeigt gehabt.
Ja, also das habe ich, wenn du es nicht aufgenommen hättest, hätte ich das auch noch reingebracht, weil das hat mich eigentlich, abgesehen vom Match an sich, hat mich das fast mehr überrascht. Also vielleicht noch für die es nicht geschaut haben, sie haben ja den Spitzenkampf gehabt, Duell, was seit Jahren sehr intensiv geht gegen Liverpool, 2-0 verloren. Und ja, was mir wirklich als, ja, muss ich jetzt halt sagen, immerhin der Walle ist ja nicht da, darum auch jetzt mal verzeihen, ich bin jetzt nicht der grösste Pep Guardiola-Fan, das hat gewisse Zeiten oder gewisse Gründe, die mehrere Jahre zurückliegen. Ich bin jetzt auch erwachsen worden und kann das ein bisschen normal beurteilen, seine Leistung oder sein Vermächtnis, das er hat, sicher.
Betonung auf ein bisschen.
Ja, jetzt nicht in Details gehen. Aber ja, das, was mich wirklich überrascht hat, er zeigt absolut Nerven. Also schon die Aktion oder die Aktionen nach dem Champions-League-Spiel, wo er seine Glatze verkratzt hat, irgendwie auf der Nase noch etwas gehabt hat. Das ist ja einfach, vielleicht ist das einfach natürlich und das hat man sich ja auch, kann man sich auch vorstellen, wenn man 3-0 also vergibt. Aber am Wochenende haben die Fans von Liverpool gesungen, You're getting sacked in the morning. Und er hat 6 Finger ins Publikum gezeigt. Also sinnbildlich für die 6 Premier League Titel in den letzten 7 Jahren. Und ja, genau wie du es gesagt hast, ist mir natürlich der José Mourinho in den Sinn gekommen, der das bei ManU gemacht hat, wo er in der Stamford Bridge gespielt hat und dort auspfiffen wurde und ins Publikum 3 Finger gezeigt hat, weil er dort mit Chelsea 3 Ligatitel geholt hat. Ist ein bisschen ungewohnt einfach. Also, es ist ja auch klar, wenn er so eine Situation noch nie erlebt hat, aber ja, mir hat das natürlich ein grosses Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich gesehen habe, dass der Pep Guardiola auch mal so ein bisschen sich provozieren lässt, sagen wir es mal so.
Ja, auch die Online-Meme-Kultur hat sich, glaube ich, echt gefreut über die Reaktionen. Und ja, vielleicht zum den Bogen noch schnell schlagen. Eben, Liverpool hat das Spiel 2-0 gewonnen und zwar in einer unfassbar abgeklärten Art und Weise. Also wirklich, die haben das Spiel komplett dominiert, wie man es auch hier wieder eben eigentlich kaum mal sieht, gegen eine Mannschaft von Pep Guardiola. Und darum jetzt zum Schluss vielleicht noch schnell ein paar Worte zum Arne Slot bei Liverpool, der wirklich einen Mega-Job macht. Ich glaube, der beste Start von einem neuen Trainer in der Premier League ever. Es ist ein bisschen kontrollierterer Ansatz von der Spielweise als noch unter Jürgen Klopp. Zeigt sich zum Beispiel auch in den Expected Goals Against, also in der erwartbaren Gegengoal, wo man bei 0,67 pro Spiel steht, im Vergleich zur letzten Saison mit dem Klopp bei 1,08. Also das ist doch eine rechte Steigerung. Und die Defensivstabilität sorgt meiner Meinung nach auch dafür, dass sie die Premier League mit diesen momentan 9 Punkten Vorsprung anführen. Sie haben mit Abstand am wenigsten Gegengol erhalten, also nur 8 Gegengol in 13 Spielen, also das ist eine mega, mega Leistung. Und gleichzeitig aber der Output in der Offensive hat kaum nachgelassen. Sie stellen auch die 2 beste Offensive mit 26 Goal. Spieler wie Salah, Gakpo, Diaz sind alle in Form, man ist auch variabel in der Offensive. Also das Team ist in einer Wahnsinnsform.
Wahnsinnsform.
Was ich mir jetzt gerade noch fragen würde, nebst dem, dass du natürlich da bei allem komplett recht hast, ist, die letzte Saison von Liverpool ist ja aber auch ein bisschen Ausriss gegen unten gewesen, oder? Mit den Expected Goal Against, was da zu den Bestzeiten vom Duell Klopp gegen Guardiola, Liverpool gegen City, was ja sogar über 100 Punkte gegangen ist, glaube ich, bei beiden Teams sogar, was dort Statistiken gesehen sind. Aber ja, es macht sicher, hat auch jetzt am Wochenende Spass gemacht, dem Team zuzuschauen. Eben, was ich mich so frage, aber vielleicht ja, als eine Hypothese, die auch Blödsinn könnte sein, wieso ein Trainer bei Liverpool einfach besser funktioniert oder ein bisschen mehr Zeit bekommt, vielleicht ist ja, dass vielleicht dort auch nicht so eine Pulverfass irgendwie ist, wie zum Beispiel beim Menu. Also, ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was Liverpool letzte Saison für eine Saison gespielt hat, wie viele sie geworden sind oder so. Aber einmal, ich würde sagen, unter den Erwartungen, man hat sie auch, glaube ich, so, was man bei den Experten gelesen hat, nicht mega auf dem Schirm gehabt für diese Saison. Das war eher so gewesen wie der Arsenal und Man City. Und vielleicht, wenn man dort eben gleichzeitig auch nicht irgendwie so das Gefühl gehabt hat, okay, man muss jetzt gerade wieder alles hinterfragen, hat man bei diesem Trainer wahrscheinlich ein bisschen, hat dem auch Zeit gegeben, wenn er nicht sofort funktioniert hat, was vielleicht beim Menu ja, eher mal der Fall ist, vielleicht auch ein bisschen verfrüht gemacht wird bei den Trainern seit dem Sir Alex Ferguson. Aber das ist jetzt einfach eine Hypothese. Ich glaube, was Fakt ist, sie sind sicher im Moment das beste Team in der Premier League. Eben 9 Punkte Vorsprung. Das kleine Klammerbemerkung, dass ich in jeder Folge noch meine Chelsea-Input gemacht habe auf Arsenal und Chelsea, die komplett das gleiche Goalverhältnis haben, gleich viel Goal geschossen, gleich viel Goal bekommen, gleich viel Sieg, unentschieden Niederlage und Arsenal einfach vorne ist wegen dem Alphabet.
Ja, so läuft es halt damals, gell?
Alphabet FC habe ich gelesen irgendwo.
Augen auf bei der Namensauswahl. Aber zum vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, wo du gesagt hast, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vor mir bezüglich der Leistungen von Liverpool in den Vorjahren, aber letztes Jahr sicher Ausrisser nach unten, also man hat nicht um den Titel können mitspielen. Aber generell, also im Kloppsi Ansatz ist natürlich schon mehr so ein bisschen, ja, Hurra-Fußball, wie man es gerne sagt im Deutschen. Extremes Gegenpressing, extrem hohe Abwehrkette und, ja, also mehr nach vorne und defensive, sage ich, ein bisschen vernachlässigen. Das ist generell auf jeden Fall so gesehen. Hört man auch aus dem Team jetzt, dass der ganze Spielansatz jetzt kontrollierter ist, dass man ein bisschen, quasi ein bisschen langsames Spiel aufbaut, ein bisschen mehr Fokus auf Spielkontrolle hat. Und ich habe das Gefühl, so eine graduelle Veränderung kann so einer Mannschaft das sehr gut tun, oder? Dass man über Jahre eine klare Philosophie hat und jetzt nicht die radikal bricht, sondern auch vielleicht wieder ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickelt. Ich glaube, das ist sicher auch ein Grund, warum es vielleicht auch gut funktioniert. Du kannst vielleicht genauso das richtige Level an neuen Impuls geben und gleichzeitig beim Manchester United zum Beispiel, wo wir vorhin angesprochen haben, warum es dort vielleicht nicht klappt, wie du gesagt hast, Strukturen in dem ganzen Verein, die sind offensichtlich einfach nicht da, da werden dann komische Transferentscheidungen getroffen, Unsummen für Spieler bezahlt, es ist Unruhe drin. Der Ronaldo damals hat gesagt, Kuchi, Whirlpool, nichts hat sich verändert in den Jahren, wo er weg ist. Also es spricht alles nicht natürlich fürs Umfeld und ja, dann ist es halt viel schwieriger, zum dort das Ruder umzureissen quasi. Und auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, ich finde, Ten Hag hat schon genug Zeit bekommen. Also, den haben sie jetzt nicht nach einem Jahr direkt wieder entlassen. Der hat auch
schon angezählt vielleicht, aber ja.
Ein bisschen angezählt, ja, aber trotzdem hat der Sommer nochmal den Support bekommen für seine Transfers, hat nochmal Spieler geholt für sein System. Und ja, aber wir haben ja über United schon geredet, einfach um vielleicht die Klammern noch schließen, warum es quasi auf der einen Seite gut kann funktionieren und auf der anderen nicht. Premier League auf jeden Fall, Liverpool eilt vorne weg und dahinter ist es eng. Aber mal schauen, ob die das können durchziehen können. Spannender bleibt es auf jeden Fall, glaube ich, in der Schweizer Liga.
Definitiv. Und da ich deiner wunderbaren taktischen Auseinandersetzung in der Premier League nichts hinzufügen, außer vielleicht, dass sobald Chelsea bestätigt, dass sie dort vorne auch einigermaßen können mitheben können, würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen. Wegen Fantasy einmal diese Saison sicher nicht mehr. Aber weil ich da nichts hinzufügen habe, vielleicht noch an deiner Stelle, hast du noch etwas? Sonst machen wir gleich den Deckel drauf.
Nein, ich glaube, da sind wir doch jetzt ganz rund durchgekommen.
Sehr gut. Ja, dann sind wir am Schluss von eben dieser 22. Folge. Vielleicht am Ende nochmal der Hinweis. Wir haben es zwar zwischendurch schon angetönt, ein, zweimal, eben auf Instagram Gamechanger Talk Bodenstrich gibt es immer wieder neue Sachen, neue Facts, unter anderem das Tippspiel vor am Wochenende, jetzt die neue Reihe mit dem Entweder-Oder, dass ihr uns, die jeden Montag den Podcast aufnehmen, dass ihr uns auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Es gibt den Gamechanger auf der Woche. Er würde uns freuen, wenn ihr uns dort folgt und auf Spotify gerne auch bewertet. Und wenn ihr sonst irgendwie etwas zum uns mitteilen habt, konstruktive Kritik, Anregung, Lob, dann lasst uns doch auch auf Instagram wissen oder auf der E-Mail-Adresse info@crit.online. Ist, glaube ich, richtig, sonst kommt es nachher im Abspann nochmal und an dieser Stelle sonst nichts mehr hinzuzufügen von mir. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Auch dir, danke Linus und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke vielmals Till, ist alles richtig gesagt am Schluss, außer Game Changer auf der Woche, da müssen wir nochmal drüber. Bis gleich, ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.